Vielen Dank für die freundliche Einleitung. Um ehrlich zu sein, muss ich sagen, Sie verdanken meine Anwesenheit nur diesem Herrn neben mir, der aus gemeinsamen Zeiten im IFSH genügend Einfluss auf mich behalten hat, mich hierher zu bringen, und ich habe mich nicht sehr gewehrt. Das Zweite ist, ich habe mit allergrößtem Vergnügen meinen Nachbarn hier zugehört, und wir sind völlig einer Meinung. Das Einzige und Knappste, was uns noch bleibt, ist die Zeit. Deshalb muss man vorsichtig damit umgehen, aber wir haben beide bewiesen durch unsere Anwesenheit, dass wir das für lohnend halten. Also gleich zur Sache. Für die erste internationale Konferenz im Auftrag der Vereinten Nationen, an der auch Moskau sich beteiligte, hatte sein Vorsitzender Olof Palme mich gebeten, zu dem Thema Sicherheit im atomaren Zeitalter nachzudenken. Das begann ich und kam zu einem beunruhigenden Ergebnis, das allen gängigen Regeln zuwiderlief. Wenn es denn richtig war, dass West wie Ost über die atomare Zweitschlagsfähigkeit verfügten, also beide ganz unberechenbar und unannehmbar Schlägen ausgesetzt wären, würde die klassische Hoffnung auf Sieg im Krieg sinnlos werden. Wer zuerst zuschlägt, stirbt als Zweiter. Setzt die verrückte Bereitschaft zum eigenen Ende voraus. Mit anderen Worten, die Theorie der Abschreckung war eine unverwendbare Theorie geworden. Praktisch bedeutete das, dass Sicherheit voreinander nur noch stimmte, solange sie nicht erprobt wurde. Die abstrakte Konsequenz hieß dann also, Sicherheit voreinander muss durch Sicherheit miteinander ersetzt werden. Das empfand ich als so revolutionär, dass ich Angst bekam und beschloss, es dem unbestechlichen Gehirn von Karl Friedrich von Weizsäcker vorzulegen. Sein Test würde entscheiden. Die Antwort kam schnell. Meine Überlegungen hätten nur den Fehler, dass sie nicht von ihm kämen. Also schickte ich Olof Palme meine Antwort unter der Überschrift Gemeinsame Sicherheit. Das wurde die Überschrift des Palme-Berichts an den Generalsekretär der Vereinten Nationen. Eine kleine Geschichte möchte ich anfügen. Nach jeder Sitzung traf ich das sowjetische Mitglied Juri Arbatow, um die inneren Angelegenheiten unserer Staaten zu besprechen. Ich weiß noch, dass es in London war, als Arbatow von einem Menschen in Moskau berichtete, den wir in Westeuropa als Hoffnungsträger bezeichnen würden, und nannte den Namen Michail Sergejewitsch Gorbatschow. Auf meine Frage, was der mache, entgegnete er, der sei für Landwirtschaft zuständig. Worauf ich sofort beschloss, den Namen zu vergessen. Denn niemand in Deutschland, der für Landwirtschaft zuständig war, würde politischer Hoffnungsträger sein. Als ich Gorbatschow das erste Mal begegnete, als er zum ersten Mal im Kreml geworden war, war ich frappiert, mit welcher Sicherheit er Positionen der Palme-Kommission entwickelte. Es war ein Genuss, statt der gewohnten langen Monologe im Kreml, einen Dialog im Ping-Pong-Stil zu erleben. In 20 Minuten hatten wir den gesamten Komplex der Außen- und Sicherheitspolitik und der Rüstungsbegrenzung abgehakt. Und auf meine Frage nach der Innenpolitik, ich wusste ja über irgendwas noch weitersprechen, gewann ich den Eindruck, dafür hatte er kein Programm, sondern zwei Orientierungslinien, Perestroika und Glasnost. Arbatow erläuterte auf meine erstaunte Frage, er hätte mir doch in London berichtet und mit seinem Freund Gorbatschow jede Sitzung der Kommission beraten. Das sei inzwischen geistiges Eigentum des Generalsekretärs geworden und hat ihm seine unverlierbare Position im 20. Jahrhundert eingebracht. Die bedeutendste Vereinbarung zur Abschaffung der Mittelstreckenraketen und die größte konventionelle Rüstungsbegrenzung in der Geschichte bewirkt zu haben. Ich mache einen großen Zeitsprung. Zum Frühjahr des Jahres 2008, da hatte der sicherheitspolitische und überparteiliche Elite, Sie haben gerade daran erinnert, den nächsten Präsidenten, also Namen Kissinger, Schulz, Perry und Nunn, dem nächsten Präsidenten eine neue amerikanische Politik in Richtung einer atomwaffenfreien Welt vorgeschlagen. In Deutschland haben vier Menschen mit Namen von Weizsäcker, Schmidt, Genscher und ich diese Linie unterstützt und angemerkt, dass die amerikanischen Pläne für Raketenabwehr in Polen berücksichtigt und die immer noch 20 amerikanischen Atombomben in Deutschland abgeschafft werden sollten. Im Jahr darauf, 2009, musste der neue Präsident Obama zugeben, einerseits strebe er die amerikanische Bereitschaft zu einer Welt ohne Atomwaffen an. Andererseits gab er zu, dass die Politik von der Realität überholt worden sei und die Risiken eines atomaren Angriffs gestiegen sind. Ich zitiere ihn: Wenn wir glauben, dass die Verbreitung von Nuklearwaffen nicht vermeidbar ist, dann geben wir vor uns selber zu, dass der Einsatz von Kernwaffen unvermeidbar ist. Mit dieser unbestreitbaren Logik hat Amerika seine atomaren Fähigkeiten weiterentwickelt, was 2015 noch immer gilt und durch die neuen Atommächte noch komplizierter geworden ist. Ganz nüchtern bedeutet das, in den 45 Jahren seit der Veröffentlichung der gemeinsamen Sicherheit ist die Theorie der Abschreckung lebendig geblieben, obgleich nicht anwendbar. Außerdem haben wir es mit den Unterschieden zwischen Europa und Asien zu tun. In Europa gibt es eingespielte Mechanismen zwischen Washington und Moskau. In Asien haben die beiden mit Faktoren zu tun, deren Eigengewichte denen erlauben, so viel zu rüsten, wie sie bezahlen können, ohne dass Washington und Moskau einen vergleichbaren Einfluss wie in Europa haben. In unserem alten Kontinent waren wir schon einmal 1997 so weit, durch einen gemeinsamen NATO-Russland-Rat ein wichtiges Element gemeinsamer Sicherheit zu beschließen. Heute wären wir froh, wenn daraus ein Stück gemeinsamer Information nachhaltig wiederhergestellt würde. Die Analyse zeigt eine erstaunliche Ähnlichkeit zwischen Kennedy und Khrushchev auf der einen und Obama und Putin auf der anderen Seite. Es sollte keinen Krieg zwischen ihnen geben. Weder Berlin, noch Deutschland, noch Europa seien das wert, angesichts gemeinsamer geostrategischer Probleme. Das wurde die Grundlage eines stabilen Status quo, Frieden trotz Kuba-Krise. Während die Deutschen unterhalb der unkündbaren Siegerrechte ihre Interessen entwickelten, was zur deutschen Einheit führte. Zwischen Obama und Putin gibt es ein vergleichbares Verständnis. Kein Krieg zwischen uns. Weder die Ukraine noch gar die Krim seien es wert. Angesichts der geostrategischen Probleme, die nur durch gemeinsame Beteiligung lösbar seien. Diese geostrategischen Gebiete sind sich erstaunlich ähnlich geblieben. Syrien, Israel, Irak, Iran, Afghanistan und der Weltraum. Beim Weltraum hilft Moskau sofort. 5 Tage nach der Explosion einer amerikanischen Rakete bis zum Start einer russischen Nachschubrakete, das bedeutet praktisch sofort. Für unseren alten Kontinent haben die letzten Jahre ergeben, dass ohne die politische Beteiligung von Deutschland, Frankreich und Polen eine Regelung für die Ukraine nicht denkbar geworden ist. Und ohne die Mitwirkung der OSZE wäre nichts realisierbar. Bleiben die beiden Großen. Sie haben ihre Verantwortung, der Wirklichkeit entsprechend, durch die Kontakte zwischen Obama und Putin und ihren Außenministern deutlich gemacht. Mit ihren militärischen und politischen Fähigkeiten bleiben sie nun einmal die entscheidenden Faktoren in oder über Europa. Daneben haben wir es mit dem persönlich gespannten Verhältnis zu tun, nachdem Obama Russland als Regionalmacht bezeichnet hat, was für Putin absolut unannehmbar ist und zwingt zu beweisen, dass ohne ihn und gegen ihn keine Ukraine-Regelung möglich ist. Nach meiner Theorie war das eine freudsche Fehlleistung Obamas, der wahrscheinlich die Analyse Brzezinskis im Hinterkopf hatte, dass ein Russland ohne die Ukraine nur noch eine Regionalmacht wäre. Wichtiger ist, dass sie keinen Krieg führen wollen und werden. Also reduziert sich das auf eine Art von friedlichem Krieg. Putin ist sicher, länger Chef im Kreml zu bleiben, als Obama im Weißen Haus. Diese Perspektive zeitlich zielt auf das Jahr 2017. Eine kürzere Perspektive darauf, das Abkommen Minsk II vollständig bis zum Ende dieses Jahres zu erfüllen, wozu die Amerikaner mehr bewirken können als die Russen, die wir nicht begründen. Über ein Scheitern zu spekulieren lohnt nicht. Bleibt das einzig neue Element der geostrategischen Lage der Islamische Staat. Dafür benutzt Obama das Wort Krieg und Putin bezeichnet sich als Verbündeten. Das ist aufregend, denn es schließen sich in der Tat mehr Tschetschenen und andere islamische Angehörige aller Staaten östlich Russlands bis zur chinesischen Grenze als aktive Helferinnen und Helfer zum Islamischen Staat an, als aus allen westeuropäischen Staaten dorthin gehen. Putin als der natürliche und mögliche Verbündete im Kampf gegen den Islamischen Staat ist bisher kein politischer Faktor. Es könnte also sein, dass der gemeinsame Kampf gegen den Islamischen Staat schneller Wirklichkeit wird als die gemeinsame Sicherheit durch Abschaffung aller Atomwaffen. Das Einstein-Russell-Manifest markiert die Revolution, dass Wissenschaftler vor Gefahren warnen, auf die die Politik antworten muss oder sollte. Das war damals die Wasserstoffbombe und eine unbegrenzte atomare Rüstung. Die Politik akzeptierte auf einem Höhepunkt des Kalten Krieges, dass Wissenschaftler unter dem Begriff Pagosch, dem Namen ihres Gründungsortes, ein Netz entwickelten, dessen Mitglieder in persönlicher Verantwortung die Gefahren für unsere Welt analysierten und einen mäßigenden Einfluss ausübten. Die Verdienste von Pagosch sind unbestreitbar, weil diese Gruppe Vertrauen schuf und negative Entwicklungen bremste. Den internationalen Terrorismus konnte sie nicht verhindern. Die Anschläge auf die Türme in New York und in das Pentagon benutzte die NSA zu einer nicht für möglich gehaltenen weltweiten Ausweitung ihrer Kompetenzen unter der rechtfertigenden Überschrift der Bekämpfung des Terrorismus. Nun hat die Wissenschaft ein neues Feld geschaffen. Die Digitalisierung elektromagnetischer Strahlen. Sie gestattet Schläge, grenzüberschreitend, gegen die es keinen Schutz gibt. Obama hat das zugegeben. Wir können nicht einmal wissen, woher solche Schläge kämen und gegen wen man eine Vergeltung ansetzen könne. Das ist schon erprobt worden, als die vermuteten iranischen Bemühungen um eine Atombombe jedenfalls um Jahre verzögert werden konnten. Durch wen ist bisher offen? Oder Russland für Tage das elektronische Netz in Estland blockierte. Der Name dafür heißt zutreffend Cyberwar. Krieg ist die Möglichkeit derselben Technik, die bei friedlicher Nutzung die grenzenlosen Annehmlichkeiten unseres zivilen Lebens mit seinen Kommunikationen hervorgebracht haben. Sie sind gar nicht abzuschaffen. Die grenzenlose Elektronik kann nicht mehr in eine Kiste des Vergessens gesperrt, also entfunden werden. Das Internet existiert. Die Aufgabe, zwischen Gefahr und Segen entscheiden zu können, ist also global geworden, wie sie in dieser Dimension nicht überbietbar ist. Um die Gefahr für alle auszuschalten, könnte überlegt werden, dass Staaten mit den Fähigkeiten zum Cyberwar Experten beauftragen, eine Regelung auszuarbeiten, die Sicherheit für alle erreicht. Eine kleine Gruppe von Gehirnen, ausgestattet mit Wissen, Misstrauen und Intelligenz, bekäme die Aufgabe, nicht gegeneinander, sondern miteinander ein Ergebnis zu erzielen, von dem alle Beteiligten sagen, es würde allen kontrollierbar Sicherheit bringen. Das Ergebnis würde aus potenziellen Gegner, Partner eines gemeinsamen Interesses werden. Es wäre ein Nebenprodukt, dass die NSA nicht mehr gegen den Terrorismus kämpfen müsste, sondern auf Industriespionage beschränkt wäre, was bekanntlich nie endet. Jedenfalls sollte unsere Zusammenkunft aus Anlass des 60. Jahrestages des Russell-Einstein-Manifests den Blick auf die digitale Welt und ihre noch offenen Fragen lenken. Vielen Dank.